Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Uwe Ochsenknecht ist bei mir. Ich freue mich. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Einer, den wirklich jeder kennt. Spätestens seit Das Boot 1981, seit dem Film Männer 1985. Also mir fällt zuerst immer ein Stonk und ich war noch niemals in New York, wo für mich von allen eigentlich Uwe Ochsenknecht die schönste Rolle hatte. Otto, den Eintänzer.
Ja.
Toll. Ich habe mich so amüsiert. Und jetzt ist er gerade zu sehen in weiteren Folgen der Reihe Die drei von der Müllabfuhr. Reden wir gleich ausführlich drüber. Man kann aber auch gar nicht anders sagen, er ist unablässig tätig, dieser Uwe Ochsenknecht, und dabei ist er seit diesem Jahr Rentner. Wie fühlt sich das an?
Seit letztes Jahr Dezember. Ja, anfühlen tut sich das gar nicht anders als sonst. ich habe nur 3,50 mehr auf dem Konto monatlich.
Das ist doch ein blankes Datum, oder?
Das sowieso. Ja. Also Alter sowieso. Ja. Ne? Also ich fühle mich Gott sei Dank nicht so alt, wie ich bin. Die Leute, die früher so alt waren, die gingen schon am Stock. Ne?
Manche sind gar nicht so alt geworden, davon abgesehen.
Ja, ne? Richtig. Ja, ja.
So, und nun haben wir 2 Stunden Zeit, über ein ganzes Leben zu reden. Das von Uwe Ochsenknecht. Wo fangen wir da an zu kramen? Am besten im Müll, oder? Die drei von der Müllabfuhr. 2 neue Folgen dieser Filmreihe laufen seit Freitag im Fernsehen. Und wir reden gleich mit Müllmann Werner Tresch alias Uwe Ochsenknecht. Seit 2019 gibt es Die drei von der Müllabfuhr als Fernsehreihe im Ersten. 6 Teile bisher. Jetzt kommen 2 neue. Uwe Ochsenknecht spielt darin den Müllmann Werner. Das Ganze spielt in Berlin. Ich meine, wo auf der Welt möchte man auch sonst Müllmann sein, ne? Wir können mal kurz reinhören.
Verschwinden Sie oder ich rufe die
Polizei? Gerne. Das hatte ich auch vor.
Was wollen Sie von mir?
Die Wohnung von Helga Engler.
Frau Engler hat alles freiwillig unterschrieben.
Mhm. Unter Vortäuschung falscher Tatsache.
Haben Sie dafür Zeugen? Dann steht Aussage gegen Aussage und ich habe einen sehr guten Anwalt.
Frau Berger, Sie wollen sich nicht mit mir anlegen. Ich habe zwar keinen guten Anwalt, aber ich bin zäh.
Ja, da nehmen Trickbetrüger ältere Leute aus. Und obwohl Die drei von der Müllabfuhr eine Komödie ist, sind die Filme eigentlich ja nicht lustig um jeden Preis, oder?
Nee, wir nehmen auch Themen auf, die wichtig sind in der heutigen Gesellschaft, zum Beispiel Transgender haben wir ein Thema, oder Containern. So Themen greifen wir auf, und oder Mietwucher und so weiter. Und dann immer noch die persönlichen, kleinen, menschlichen, privaten Sorgen, die auch die Leute, die Müllmänner untereinander haben. Also wie man sagen, solange man sich noch gegenseitig hasst, solange man selber noch Hass in sich verspürt anderen Menschen gegenüber, wird es auch in der großen Dimension Kriege geben. Ne? Also das ist halt einfach so. Da muss jeder bei sich selber anfangen. Und dafür sind die Müllmänner-Filme ganz schön, weil was wir erzählen, das kennt jeder irgendwie. Ne?
Das stimmt.
Das kennt jeder, und die Leute, wenn die uns auf der Straße sehen, die freuen sich, oh, wieder schön, die Filme hören Sie mal, da habe ich auch schon erlebt, bei uns genauso und so. Und dadurch, das macht das volksnah aus.
Und Sie haben ja auch Quellenstudium gemacht, ne? Sind mit Müllmännern mitgefahren. Sehen Sie deren Welt seither mit anderen Augen?
In der Tat, in der Tat. Deswegen habe ich auch da zugesagt, mitzuspielen. Weil ich finde, dieser Berufszweig hat es verdient, dass man das mal ein bisschen beleuchtet. Man darf nicht vergessen, diese Leute, die bringen unseren Scheiß weg.
Ne? Ja.
Also wenn ich Müllmännern begegne, dann bedanke ich mich auch immer, ne? Im Hausflur und sage, vielen Dank übrigens, ne, dass sie das machen. Und dann gucken sie erstmal komisch, weil sie es nicht gewohnt sind. Aber das sind so die kleinen Belohnungen auch für sie, jetzt unabhängig von dem monatlichen Gehalt. Da freuen die sich sehr. Und man macht den Leuten dann klar, okay, die Leute kriegen auch mit, was wir für sie machen. Das ist nicht selbstverständlich.
Mhm. 2 weitere Folgen werden ja gerade gedreht. Die kriegen wir dann nächstes Jahr sicherlich zu sehen. Worum geht's da?
Das spielt alles in 24 Stunden, dieser Film. Da wird Berlin fast lahmgelegt. Ne? Es ist eine Bombendrohung. Insofern, man hat eine alte Kriegsbombe irgendwo gefunden. Stadt ist abgesperrt, wir müssen außen rumfahren. Da brauche ich das absolute Chaos. Dann privat noch das eine oder andere Problemchen. Ja. Also da, und das Spannende ist, es findet alles in 24 Stunden statt.
Ne? Ja, interessante Sache. Die drei von der Müllabfuhr. Folge 7 lief vorgestern. Die nächste Folge kommt den Freitag 20.15 Uhr im Ersten. Wer es verpasst hat, dem bleibt immer noch die Mediathek. Und weil im Film ja der Werner auch Tickets für Paul McCartney verschenkt an seinen väterlichen Freund Kowalski.
Richtig.
Spielen wir was vom Meister, ne? Also von den Beatles. With a little help from my friends. Einverstanden?
Absolut.
Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Angefangen hat es mit Ihnen als Schauspieler ja schon sehr früh in der Schule, ne? Wenn ich mich recht informiert habe. Wann haben Sie denn zum ersten Mal diese Regung gespürt, ich muss auf die Bühne?
Ja, also ich war, also es war nicht in der Schule, ich war im Kinderchor des Nationaltheaters in Mannheim damals in der Oper und dadurch bin ich auch mit Schauspielerei in Kontakt gekommen. Hab dann so Kinderstücke gespielt und da dachte ich, oh, das macht mir aber Spaß. Das mache ich jetzt erstmal, solange mir es Spaß macht. Und zack, sind jetzt schon einige Jahrzehnte rum. Es macht immer noch Spaß.
Das kann man vorstellen. Und man merkt es ja auch. Ich habe irgendeinen Artikel gelesen über die Filmreihe Charité, und wo Sie ja auch mitgespielt haben. Und da haben Sie gesagt, Sie wären gerne Arzt geworden. Stimmt das? Hätten wir Sie auch an die Medizin verlieren können?
Verlieren nicht, das wäre ein großes ein
Gewinn
Plus
gewesen.
Davon für die Medizin. Ne? Ja, also bis heute, ich habe mich immer für die Biologie des Menschen interessiert. Und ich fand es immer spannend, wenn man sich mit dem Messer ein bisschen schneidet, nach 4-5 Wochen sieht man nichts mehr. Ne? Das fand ich die Zauberei. Und da habe ich mich daran interessiert, wie sowas zusammenhängt, wie sowas zustande kommt und so. Aber ich habe ja nicht so lange auf der Schule verbracht und schon gar nicht bis zum Abitur. Das wäre dann schwierig geworden.
Ja, sind ja als 15-Jähriger schon vom Gymnasium geflogen. Was ist denn da passiert?
Ich hatte einfach keinen Bock.
Okay.
Das war mir einfach alles zu langweilig. Ja. Und da war ich ja schon mit dem Theater sehr beschäftigt. Und mir war ganz zu der Zeit schon klar, ich will Schauspieler werden. Was brauche ich denn? Mengenlehre.
Ja,
das oder ist chemische Formeln. Die brauche ich bis heute nicht.
Kann nicht schaden, wenn man es weiß, aber man vergisst es sowieso gleich wieder, ne?
Ja, also schrecklich. Also ich finde auch nebenbei, das Schulsystem muss dringend, wenn einer der Verantwortlichen zuhört, also interessiert die eh nicht, muss man dringend was regeln, weil ich habe auch mit meinen Kindern mitgelitten, wie die zu früher Stunde in die Schule mussten. Draußen war noch dunkel, irgendwie minus 10 Grad und hocken da um 8 Uhr in der Bank und sind aber erst um 11 Uhr wach. Das ist sowieso Schwachsinn.
Ja. Aber da wird sich wahrscheinlich vorerst nichts ändern.
Ja,
so sehe man ist auch froh, wenn die Kinder überhaupt in die Schule gehen können, wenn Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ja. Gut, danach ging es mit Ihnen ja rapide bergauf, Schauspielstudium. Wollten Sie eigentlich da immer schon zum Film oder hätten Sie lieber Theater gemacht?
Ich wollte immer berühmt werden.
Okay, das eine schließt das andere ja nicht aus.
Nee, ich bin im Theater ja aufgewachsen und für mich war Theater immer erstmal die erste Wahl. Und dann habe ich natürlich, als ich dann so Filme geguckt habe, wie Flipper, Fury und wo junge Jungs mitgespielt haben, dachte ich, das möchte ich auch gerne. Aber Voraussetzung, berühmt werden bitte. Ne? Jetzt habe ich natürlich im Laufe der Jahre verstanden, dass Schauspielerei sollte man nicht machen, um berühmt werden zu wollen, sondern ich habe im Laufe der Jahre verstanden, auch durch die Ausbildung, was Schauspielerei eigentlich bedeutet. Und das ist viel mehr als berühmt sein. Wenn man auf der Bühne steht im Theater und es sind Momente, wo man eine Stecknadel fallen hört und es sind 800 Leute im Publikum, die sind gebannt. Ich bin gebannt durch die Rolle, durch Spielen und auch durch die Atmosphäre. Das sind einfach so magische Momente. Die schafft man nicht immer. Aber für diese Momente lohnt es sich dann wirklich zu arbeiten und auch den Beruf zu ergreifen. Wobei man auch wissen muss, natürlich sind nicht alle Schauspieler erfolgreich und so weiter. Aber die machen es trotzdem weiter, weil es halt eben um die Sache geht. Man muss den Trieb verspüren, man muss dafür brennen, spielen zu wollen. Und dann sagt man, gut, wenn ich da auch noch Geld mitverdiene, gutes Geld nehme ich auch mit, logisch. Aber es würde auch bei mir ohne gehen. Es ging auch lange ohne.
Ja, Shakespeare ist unsterblich, ne? Und wir reden in ein paar Minuten weiter mit Uwe Ochsenknecht hier auf Antenne Brandenburg und dann werden wir ihn auch singen hören. Die schönste Musik auf Antenne Brandenburg, ist das eine geile Nummer? Uwe Ochsenknecht, You Should Know By Now, von 2005, glaube ich, ne?
Mindestens, ja. Schon eine Weile her.
Ja, aber klingt immer noch gut.
Ja, das ist ein starkes Ding. Wie kam es dazu? Naja, also ich habe ja in jungen Jahren auch schon eine Band gehabt und irgendwann mal hat mein Keyboarder mit einer jungen Dame, der Julia Neigel, eine Platte gemacht, die erfolgreich war, Schatten an der Wand, wer es noch kennt. Und daraufhin hat er der Plattenfirma gesagt, übrigens, ich habe auch eine Band mit Uwe Ochsenknecht, wir wollen eigentlich auch mal irgendwie eine Platte machen. Und ich sage, okay, mal hören, okay, machen wir. Dann haben wir einen Plattenvertrag gehabt. Und so ging es los mit dem ersten Album, wo auch Only One Woman dann drauf war. Das war ja immerhin Platz 18 damals in Singlecharts, ne? Und naja, dann kam ein Album nach dem nächsten, mittlerweile sind es 5 geworden, auch ein sehr gutes deutsches Album, das heißt O-Ton. Und irgendwann kam auch dieses Album raus.
Ist schon ein Weilchen her. Wie sieht es denn heute aus mit Musik machen?
Also vom Willen immer noch und von der Möglichkeit, das zu machen, auch immer noch sehr gut. Ist eine Zeitfrage und jetzt durch Corona war natürlich alles auf Eis gelegt. Und ich werde es aber wieder aufgreifen und auch weiter Musik machen.
Ja. Okay, was nicht heißt, dass Sie keine Musik hören. Was hören Sie gerne?
Ich höre Klassik, bevorzugt im morgens so zum Wachwerden oder beim Autofahren. Ich höre Ibiza Chill-Out-Musik. Ich höre alles. Also was ich nicht hören kann, ist Techno. Also alles über 180 Beats per Minute ist mir doch ein bisschen stressig. Aber ich höre R&B, Soul, Rockmusik, auch neuere Art. Ja, also wirklich Reggae, bin ich ein großer Fan. Salsa bin ich ein großer Fan. Spiele auch selbst auch ganz gut. Percussion, Congas gerne. Ja, also großes Spektrum.
Ja, wollen wir was davon spielen?
Habe ich einen Wunsch frei?
Ja, klar.
Ja. Ich bin ein großer Verehrer, der leider viel zu früh gestorben ist, von Chris Cornell.
Ja.
Und ich wünsche mir Stay With Me, Baby. Antenne
Brandenburg. Hallo Brandenburg.
Mit Uwe Ochsenknecht
und Andreas Flügge.
Schönen guten Morgen.
Ja, ebenso.
Uwe Ochsenknecht ist noch bis 12 bei uns. Wir reden über seine Schauspielkarriere im Allgemeinen, über seine Rolle als Müllmann im Besonderen. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Was wollen Sie eigentlich normalerweise an so einem Sonntagvormittag machen?
Ich stehe nicht zu spät auf. Hm? Ich gehe dann schon mal schön spazieren, trinke ein Käffchen und mache ein bisschen Sport. Also ich spiele mit Vorliebe das Paddeltennis. Das ist in Deutschland noch gar nicht so bekannt. Das ist ein toller Sport. Kann ich sehr empfehlen. Ich gehe dann spazieren, ich gehe joggen und lese Drehbücher, treffe Freunde.
Okay.
Und,
ja, dafür ist nächsten Sonntag aber auch noch Zeit. Ich freue mich, dass Sie jetzt da sind.
Zu Gast in Hallo Brandenburg.
Sie gehören ja schon seit langem zur ersten Riege der deutschen Schauspieler. Die Frage ist natürlich, wie hält man sich da oben?
Ja, man muss einfach, glaube ich, die richtige Einstellung sowieso dazu haben. Und ich denke, auch jetzt habe ich Erfolg, jetzt muss ich mich nicht mehr anstrengen. Also weder im Beruf noch im Leben noch dabei zu bleiben bei dem Beruf. Nee, man muss sich klar machen, dass jede Rolle, jedes Angebot, was man dann nach dem ersten großen Erfolg spielt, immer wieder das erste ist und immer wieder so tut, als wäre man unbekannt und nicht erfolgreich und muss dafür kämpfen, dass man gesehen wird.
Nach dem Film Männer gab es ja auch Anfragen aus Amerika, sprich Hollywood. Aber Sie haben immer abgelehnt. Warum?
Na, immer nicht. Es kam eine Anfrage mal von Spielberg, von einem Caster, wo mir so ein Zettel vorgelegt wurde mit drei Sätzen, das soll ich spielen. Da habe ich gesagt, ja Leute, ich muss doch mal wissen, um was es geht in dem Drehbuch. Nee, verschicken wir nicht. Ja. Also ich weiß gar nicht, was für eine Rolle das ist, ob das ein guter ist oder ein böser, mal ganz einfach gesagt. Nee, es geht so nicht. Da habe ich gesagt, da kann ich das nicht machen. Ja.
Man muss bei Hollywood doch vorsichtig sein. Auch aus Buchholz mochten sie in Deutschland nicht mehr, nachdem man in Amerika Erfolg hatte. Aber Jürgen Prochnow hat es geschafft, ne?
Ja, ich glaube, die Zeiten haben sich da ein bisschen geändert. Früher war es wirklich so, der Ochsenknecht, den brauchen wir jetzt gar nicht mehr anfragen, der ist ja jetzt in Hollywood. Ich glaube, das hat sich ein bisschen Also Daniel Brühl und die ganzen Leute, die machen ja auch in Amerika Filme und auch in Deutschland noch. Also.
Um beim Boot zu bleiben, dieser irre Film und Männer und Stonk, das sind ja so drei große Streifen, mit denen sie immer in Verbindung gebracht werden. Ne? Für Stonk gab es immerhin eine Oscar-Nominierung.
Sechs Oscar-Nominierungen. Wir möchten bitte genau bleiben,
Herr Flügge. Okay, sechs Stück. Ich zähle nicht nach. Sind das eigentlich auch für Sie Ihre wichtigsten Filme oder sind es ganz andere?
Ja, doch. Also nicht jetzt nur vom Erfolg her, sondern auch vom Machen her, vom Spielen her. Aber auch einer der wichtigsten war für mich Kaspar Hauser zum Beispiel. Auch ein sehr, sehr schöner Film über dieses Phänomen Kaspar Hauser. Und ich habe auch einen schönen Film mit Doris Dörrie gemacht. Der hieß Erleuchtung garantiert, wo wir gespielt haben, ohne Dialoge zu haben. Ne? Und das war eine sehr gute, interessante Vorgehensweise, weil normalerweise hast du als Schauspieler Text, den musst du füllen.
Ja.
Mit Emotionen, mit Talent. Und da war es andersrum. Ne? Also da musstest du erst die Situation wahrnehmen. So, und dann aus der Situation dann meistens auch der richtige Test. Und die Regisseurin, die Regisseurin damals, die hat darauf geachtet, dass das dramaturgisch alles stimmt, dass man sich nicht wiederholt und dass die Stimmung auch dann stimmt. Ja. Und das war sehr interessant. Ja. Erleuchtung garantiert, kann ich auch nach wie vor jedem empfehlen.
Okay. Und man hat ja immer den Eindruck, Sie sind ununterbrochen im Geschäft. Gab es dann bei Ihnen auch mal sowas wie eine künstlerische Flaute, wo Sie gesagt haben, ich kann das eigentlich alles gar nicht?
Nö.
Gut.
Nee, aus welchem Grund? Ich lehne auch nach wie vor mehr ab, als ich zusage, weil die Qualität nicht stimmt.
Wenn man sich leisten kann, ist gut, ne?
Ja. Das sollte man sich immer leisten können, muss ich sagen. Weil wenn man auch am Anfang der Karriere mit schlechten Projekten anfängt,
dann kriegt man keine guten mehr, ne?
Ja, dass die Gefahr besteht.
Aber eine gute Schauspielausbildung ist auf alle Fälle was wert, oder?
Absolut. Und Theater spielen. Theater ist die Basis für alles. Dastehen. Text können und live vor 800 Leuten im Schnitt abservieren. Das ist die Basis, absolut. Ja. Kann ich nur jedem raten.
Ja, da kann man es bis zum Müllmann bringen. Ne? Habe ich schon gesagt, dass die drei von der Müllabfuhr gerade im Fernsehen läuft? Habe ich schon gesagt. Ne?
Ja, nächsten aber Freitag wieder Zeit.
Nächsten
wieder
Freitag Zeit, wieder, 20.15 Uhr im Ersten. Ne?
Richtig.
Und in ein paar Minuten muss ich mit Uwe Ochsenknecht über was ganz anderes reden. Über eine rückblickend gesehen ulkige Geschichte, die aber einen ziemlich ernsten Hintergrund hat, möchte ich noch mit Uwe Ochsenknecht reden. Sie sind ja Anfang der 80er mal zu 2 Jahren Bewährung verknackt worden und saßen vorher 4 Wochen in Untersuchungshaft. Was haben Sie angestellt?
Meinst du 2 Jahre Bewährung oder 1?
Ja, ich habe fast von 2 Jahren.
Wenn Sie es nicht wissen, ist ja okay.
Ich habe natürlich wie meistens gar nichts angestellt.
Ja. Ich war damals mit einer Freundin zusammen, die hat in Amsterdam gelebt. Und damals war man so in jungen Jahren neugierig gefahren, hat verschiedene Dinge ausprobiert, mhm, die schwindlig machen, die lustig machen. Und da gehörte auch Kokain dazu.
Mhm.
So. Und ich war dann in München, das war gerade zu Fassbinder-Zeit, ja, wo ja gerade Drogen, Kokain, ja, ja, also ein großes Thema war und die Polizei in Bayern sehr dahinter war, gerade in unserer Branche. Und irgendwann mal kam dann meine Freundin mit so 5 Gramm Koks an. Also hab ich gesagt, was machst du? Bist du wahnsinnig? Ja, weißt du, ich habe ein paar Leute gefragt, so Freunde von dir. So, ja, aber du kannst doch nicht das Zeug hier über die Grenze mitbringen. Wir sind hier in Bayern, ist doch nicht Amsterdam und die Zeit ist vorbei. Ja, 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 nee, es war nur einmal, mach ich nicht mehr. Und dann kamen die 2, 3 Mal mit immer mehr an. So, hör mal, das geht hier nicht. Da haben wir uns in die Haare gekriegt und gut, ich habe auch immer mal ein bisschen probiert, mitprobiert, muss ich sagen. Ich muss mal, wollte ja gucken, ob es gut ist.
Es war gut, es war sehr gut.
Qualitätskontrolle.
Sehr gut.
Ja, und dann, ich war dann irgendwie nicht in München. Irgendwann kriege ich nachts einen Anruf, war im Musikstudio bei Stuttgart, ruft ein Freund und sagt, du, ich wollte dich heute besuchen. Da hat Polizei die Tür aufgemacht. Wie Polizei? Meine Freundin war gerade zu Besuch mit ihrer Tochter und die haben gesagt, ja, so und so und so, und die haben sie, glaube ich, verhaftet. Mhm. Und die kommen morgen früh und hoffen, dass du da bist und die wollen dich auch interviewen. Ja.
Ach,
dann war ich dann morgens da, die kamen dann um 7. Ich weiß nicht, warum die immer so um 7 kommen.
Ja, um 11 noch zu Hause sind.
Um 11 hätte auch gereicht.
Ja, aber doch die Künstler nicht, da schlafen die noch.
Naja, auf jeden Fall, die waren, wie ich muss sagen, furchtbar. Die haben sie auch nicht so und so und so. Was geht's? Ja, es wurde mir vorgeworfen, dass ich irgendwie Kilos von Heroin, Opium, Haschisch, alles, was es gab, was schwindig macht damals.
Ach so, lieber.
Ich habe meine Freundin im Auftrag hingeschickt, um die Filmbranche damit zu versorgen. Gut, dann habe ich die versucht aufzuklären. So, ja, ja, aber bei den Vorwürfen hat der Richter gesagt, der war auch sehr nett, müssen Sie erstmal jetzt in U-Haft. Da war ich 4 Wochen.
Oh Gott.
Dann hat sich das aufgeklärt. Und mein Anwalt hat gesagt, du gib ruhig zu, dass du auch mal mit probiert hast, sonst ist es unglaubwürdig. Und so war das. Ne? Ich habe eine Strafe bekommen, Bewährung und 10.000 Mark, damals war es sehr viel Geld wert.
Auch noch.
Hat mir meine Mama vorgestreckt, ja, die leider nicht mehr lebt. Und das Geld kam dann natürlich wieder zurück und ich habe mir auch seitdem nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Und
Ihre Freundin musste in den Knast?
Die war ein halbes Jahr drin.
Ah ja.
Ja, also, okay. Aber das war der Grund, warum ich damals hinter Gittern saß, was ja auch eine sehr interessante Zeit war. Nicht einfach, aber ja, das sind Erlebnisse im Leben, die hat man gemacht.
Ja, wenn man so 4 Wochen in U-Haft sitzt, denkt man doch ganz anders über das Leben nach, oder?
Das kann man wohl sagen.
Mir hat mal jemand erzählt, der schlimmste Moment ist es, wenn hinter einem der Riegel der Zellentür ins Schloss fällt.
Das Problem war bei mir, dass ich nicht wusste, vernehmen die jetzt irgendwelche Leute, die, um mir den Arsch zu retten, lügen und sagen, ja, der Ochsenknecht, bei dem habe ich immer direkt gekauft, der hat mich immer angerufen. So. Das war aber Gott sei Dank nicht der Fall. Man konnte es auch nicht beweisen. Ne? Also insofern sind Erlebnisse auch der nicht so schönen Art für den Schauspieler alles hilfreich, weil das alles Leben.
Alles Leben, genau. Themenwechsel, Ortswechsel. Wollen wir einen kleinen Ausflug nach Mallorca machen?
Immer gut.
Nach 12:30 hier auf Antenne Brandenburg.
Jawohl.
Uwe Ochsenknecht ist noch bis 12 mein Gast hier auf Antenne Brandenburg. Und Stichwort Mallorca. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Ende 2019 mal Ihre Bar auf Mallorca zu besuchen. Dann ging aber Neckermann pleite und ich bin stattdessen an der Ostsee gefahren. Egal. Aber Ihr Restaurant auf Mallorca, das gibt's hoffentlich noch.
Das kann man immer noch besuchen.
Da hofft nicht
also
doch.
Wir sind Gott sei Dank nicht pleite gegangen.
Ja,
ja, also ich mach das mit 4 Leuten. Die haben mich dann irgendwann mal angesprochen mit der Idee, ob ich mitmache.
Ja.
Sagte, wäre gut, wenn wir da so einen Namen drin hätten und so. So, ja, sehe ich ein, klar, strategisch mache ich, bin ich dabei. Ich stehe aber da nicht hinterm Tresen, ne? Also,
ja, das dachte ich mir schon, ja.
Ja. Also manchmal helfe ich auch ein bisschen aus, mal so. Ja, das gibt's noch und erfreut sich großer Beliebtheit. Das ist in Santani, mitten auf dem Marktplatz, eine wunderschöne Location. Ich poste auch mal, wenn ich da bin. Dann kommen die, wollen mit mir reden, machen Selfies und Autogramme und das freut mich immer sehr, dass man so beliebt ist bei den Menschen.
Und Sie singen da auch, habe ich gehört.
Ja, ich habe mir da Musiker gesucht. Jetzt ist natürlich etwas abgeflaut durch Zeit, durch Corona. Aber das werde ich auf jeden Fall wieder aufgreifen. Die Saison geht jetzt bis Anfang November bei uns. Dann machen wir zu. Und im Winter werde ich mich mal wieder um Musik kümmern, was mich betrifft. Und
Ja, nun haben wir Wirtschaftskrise. Ne? Auf Mallorca muss man ja auch heizen. Überwintern Sie dieses Jahr dort?
Ich bin in der Wirtschaftskrise aufgewachsen. Für mich nichts Neues. Ne? Nach dem Krieg. Ja. Ja, man spürt es natürlich da schon. Aber den Menschen ist Urlaub nach wie vor zu Recht sehr, sehr wichtig. Insofern ist es bei uns ganz gut immer besucht. Ja. Also wenn ich sehe, ich habe jetzt 1-2 Monate Zeit, dann gehen wir mal runter und dann bin ich wieder hier. Ich muss ja auch mal manchmal für ein paar Tage nur her. Ja, also das geht immer hin und her.
Ja, und zurzeit laufen auch noch Dreharbeiten. Die drei von der Müllabfuhr, haben wir schon drüber gesprochen.
Richtig.
Zwei Folgen laufen gerade im ersten, zwei weitere nächstes Jahr. Und über die nächsten Projekte reden wir gleich. Ein paar Minuten haben wir ja noch mit Uwe Ochsenknecht.
Jawohl.
Auf ein kurzes noch mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht. Man hat ja den Eindruck, Sie haben ja alles schon gespielt. Ne? Also von Bootsmann Lamprecht bis Müllmann Werner. Was fehlt Ihnen denn selber noch im Portfolio? Was würden Sie denn gerne noch spielen?
Ach, da gibt es noch genug. Ich möchte auch dann mal so Klassiker spielen. Ja. Also ich habe ja Romeo und Julia schon in ganz jungen Jahren gespielt.
Hamlet.
Also den Romeo. Ja, Hamlet, Othello, die Geschichten King Richard. Ne? Und also da gibt es noch genug. Und naja, ich bin zwar offiziell Rentner, aber das heißt nicht, dass ich mit dem Arbeiten aufhöre. Gott, das wäre das Schlimmste für mich überhaupt.
Ja, andere Frage, was ist denn in der Pipeline, wenn man das Wort Pipeline noch benutzen darf heutzutage?
Wir drehen jetzt noch bis Mitte November eben diese zwei Müllmänner-Filme. Und danach bereite ich mich schon langsam vor auf ein größeres Kinoprojekt mit meiner tollen Kollegin und Freundin Corinna Harfuch. Wir spielen ein Paar, was mal zusammen war und durch bestimmte Umstände wieder miteinander konfrontiert werden. Und das werden wir Anfang nächsten Jahres drehen. Und das wird, denke ich, auch mit einer meiner wichtigsten Filme, die ich gemacht habe.
Corinna Harfuch ist ja auch eine tolle Schauspielerin.
Muss man einfach wir haben ja bei Vera Brühne auch schon zusammengearbeitet. Ja, und jetzt, da freuen wir uns sehr drauf. Wir haben schon ein paar Sachen geprobt, auch vor der Kamera. Und die waren schon, die gehen schon ziemlich ans Eingemachte. Also sehr emotionaler Film. Also da freue ich mich sehr drauf.
Ja, wir auch. Und es wäre ja eigentlich wieder mal Zeit für Musik machen, also singen. Also.
Das ist eine Zeitfrage. Natürlich habe ich es immer im Hinterkopf. Und ich freue mich dann auch halt so Filme zu machen, wie ich war noch niemals in New York, wo man Gesang ein bisschen mit einflechten kann. Oder ich habe ja was gemacht, was es immer noch in der Mediathek gibt bei RTL Plus. Das hieß Big Performance. Das dauert jetzt so lange zu erklären, aber wenn man das sieht, da sind noch alle Folgen drin. Da habe ich Tom Jones gesungen in der Klamotte und das Gesicht wurde auch so Tom Jones-mäßig hinmodelliert. Okay. Das heißt Big Performance. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da singe ich, glaube ich, 7 oder 8 Songs von Tom Jones. Ja.
Das ist ein Geheimtipp jetzt gewesen,
oder?
Ja, okay. Und ansonsten singen Sie nur in der eigenen Bar auf Mallorca, haben wir ja gehört. Ne?
Auch mal, ja,
frühmorgens in der Dusche. So, einen Song vorhin haben wir ja schon gehört, Uwe Ochsenknecht aus dem Jahr 2015. Jetzt spielen wir einfach noch einen, quasi als Rausschmeißer, Distant Voices. Wie wäre es damit?
Auch sehr schön.
Ja. Ja. Und vorher sage ich danke, Uwe Ochsenknecht. Danke fürs Kommen.
Ebenso, danke für die Einladung.
Und
danke
für toi, für alles, was noch kommt.
Ja, ebenso.
Das war's.
Ja, ist doch schön.
Prima.
Locker, flockig vom Hocker.
Jo.